SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Heute mit Katharina Fortenbacher-Jahn und
Pfarrer Markus Fischer aus Oberkirch,
der mich in dieser Woche mitgenommen hat in seinen Corona-Alltag. Hier im badischen Oberkirch wollen wir auf ein Jahr voller Herausforderungen zurückschauen. In der Pflege, in der Industrie, für Ladeninhaber, für Eltern und in der Seelsorge. Wir fragen, was hilft, was hat sich auch an Gutem, Bewahrenswertem entwickelt. Wir sind draußen unterwegs, sicherheitshalber, stehen jetzt vor der Kirche St. Cyriak. Herr Pfarrer Fischer, wie gefragt sind denn Ihr Beruf und Ihre Begleitung im Moment?
Also zum einen merke ich es in den Gesprächen, die zum Teil auch telefonisch sind, dass viel Gesprächsbedarf ist. Die Gespräche sind sehr intensiv und die Menschen sind sehr nachdenklich geworden. Also ich habe manchmal schon das Gefühl, dass die Leichtigkeit ist völlig verloren gegangen. Das merke ich auch unter den Jüngeren. Also wir müssen uns trotzdem eine Leichtigkeit in der Szene ein Stück weit bewahren. Und vielleicht trägt unser Dienst dazu bei, dass es bei manchen Menschen im Gespräch bewirkt, dass es vielleicht besser weitergehen kann, als es bisher der Fall ist. Und das merke ich auch in den Beichtgesprächen und in den seelsorgerlichen Gesprächen, die angefragt werden. Endlich kann ich mal hier alles loswerden. Es ist eine sehr intensive Zeit, weil eine Krisenzeit ja immer sozusagen auch eine reinigende Moment hat. Ich glaube, es ist schon auch eine Zeit, wo Menschen überlegen, was ihnen denn jetzt wichtig ist oder was vielleicht nicht mehr so wichtig ist.
Dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir stehen jetzt hier vor der Kirche St. Cyriak und biegen um die Ecke zum Pfarrhaus hinüber, zum Pfarrbüro, und begleiten Sie auf einem Ihrer regulären Wege, nämlich zum Pflegeheim St. Josef hinüber.
Ein Stück weit vom Kirchplatz weg, an der Grundschule vorbei, Richtung Pflegeheim St. Josef. Das ist ein Gang, den ich öfters mache, weil wir immer wieder gerufen werden zur Krankensalbung in den Pflegeheimen im Moment, wenn das Leben zu Ende geht und oft auch mal mit Angehörigen dann noch wir ins Gespräch gehen und die Menschen versuchen zu begleiten, einen Moment an diesen letzten Momenten des Lebens. Man merkt einfach, dass Menschen, die ins Gespräch gehen, viel mit sich herumtragen. Auch weil zum Teil die Schicksale sehr hart sind, wenn Angehörige ihre Liebsten nicht mehr besuchen können. Da gibt es viele starke Belastungen für die Angehörigen, die wir versuchen in den Gesprächen auch aufzufangen, ein Stück weit, sodass manche Trauergespräche auch die doppelte Zeit brauchen, weil es einfach zum Teil sehr schwierige Schicksalsschläge sind, als Beispiel.
Wir sind jetzt hier am Pflegeheim angekommen. Was kommt da bei Ihnen an? Aus Gesprächen, zum Beispiel auch mit den Menschen, die hier arbeiten?
Man merkt immer die Belastung, das ist in dem Bereich auch immer schon spürbar gewesen, aber jetzt nochmal deutlich höher. Mhm. Und da leisten die, die dort sind, hervorragende Arbeit und einfach auch einen wichtigen Moment von dem, was eine Gesellschaft auch ausmacht, dass man auch diejenigen, die krank und alt sind, auch würdevoll pflegt und sie auch begleitet.
Wir bleiben jetzt draußen im Stadtgarten am Pflegeheim St. Josef, aber die Leiterin Christiane Schmalfeld nimmt uns in Gedanken sozusagen am Telefon mit hinein. Wie geht es Ihnen allen im Haus, die da gepflegt werden und pflegen?
Ja, also sind natürlich alle sehr erschöpft, weil die Pandemie ist ja seit März. Ja. Für uns am schlimmsten war im Frühling die Besuchssperre. Und dann noch die Ausgangssperre für die Bewohner. Also das war wirklich eine ganz, ganz harte Zeit. Das ging ja bis Mai und bis Ostern haben damals so die Bewohner ganz gut durchgehalten, innerlich vor allem. Und dann fing die Sache an, so zu bröckeln. Dass man so merkt, die ziehen sich innerlich zurück. Es wurde ja auch überhaupt alle Gemeinschaftsveranstaltungen abgesagt. Eine Eucharistiefeier haben die Bewohner seit März nicht mehr erlebt und wir sind katholische Einrichtung, ja. Das war schon ganz, ganz schlimm. Also so die Krönung war so für mich, wo zu einem 90. Geburtstag die Familie unten stand und die Bewohnerin oben auf dem Balkon und sie haben ihr da gesungen oder ein 80. Geburtstag im anderen Haus, wo im strömenden Regen die Familie vorm Fenster stand und sang, ja, der Bewohner drinnen. Also eine Woche später war er dann verstorben. Also das hat man so gemerkt, dass dann die Leute einfach so innerlich resignieren, ja. Wir haben wieder festgelegte Besuchszeiten jetzt und kontrollieren, dass die Besucher auch alle eine FFP2-Maske tragen. Das machen wir jetzt auch seit Wochen. Dürfen auch ein paar nicht zu Weihnachten abgeholt werden. Das heißt, sie können schon abgeholt werden. Aber die Schlussfolgerung ist dann 7 Tage Quarantäne im Einzelzimmer für die Bewohner. Das ist natürlich auch fürchterlich. Ja.
Haben Sie denn noch genügend Personal, genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt in die Schichten gehen können, oder ist das schwierig?
Es ist schon so, wir sind personell wirklich am Limit. Und dabei ist Baden-Württemberg hat ja eigentlich einen guten Personalschlüssel. Und wir gucken auch immer, wir haben jetzt die ganze Pandemiezeit über auch permanent mit Leiharbeitern arbeiten müssen, weil es anders gar nicht geht. Jetzt müssen wir dann ja noch die Schnelltests machen. Da habe ich jetzt hier das Rote Kreuz um Hilfe gebeten, weil wir das überhaupt nicht mehr stemmen können. Ja, das ist einfach personell nicht mehr drin. Ne? Also das muss ich mal so sagen. Wir arbeiten ja rund um die Uhr. Ich selber zehre von einer Woche erholsamem Urlaub im Juni. Ansonsten habe ich 6-mal in diesem Jahr meinen Urlaub verschoben, abgebrochen, nicht angetreten oder sonst was. Ne? Ich bin auch 63, ja. Das ist schon ein sehr, sehr schweres Jahr gewesen, ja.
Ja.
Und es gibt auch kein Licht im Tunnel, so für uns jetzt, ne? Also es bricht ja auch immer wieder das weg, worauf man sich jetzt mal vielleicht selber privat gefreut hat, ja. Also für mich gibt es jetzt eigentlich nur noch Arbeit, nach Hause schlafen und wieder zurück. So, ja, das so ist das im Moment, ne?
Ja.
Und ich habe auch Mitarbeiter, die eigentlich Risikopatienten sind, ja, also die auch hätten sagen können, ich komme nicht mehr, also ich warte, bis die Pandemie vorbei ist, ja. Und nein, gerade die nicht, Tag für Tag dagestanden, also das finde ich schon wirklich ganz toll, ja. Ich bin stolz auf meine Mitarbeiter, erstens, weil sie so toll durchgehalten haben in dieser schweren Zeit. Und ich bin auch stolz drauf, dass wir die Digitalisierung weiter vorangebracht haben in diesem Jahr, ja.
Frau Dr. Schmalfeld, was ist denn, wenn wir jetzt auf Weihnachten, auf das neue Jahr schauen, was ist denn Ihr größter Wunsch?
Ich möchte gerne für uns alle unser altes Leben wieder zurück. Also es war ja auch vorher nicht ganz leicht in der Pflege. Aber das Offene, das Zusammensein, also das möchte ich gerne für Bewohner und Angehörige und für die Mitarbeiter. Ja, und auch für mich, ja. Das war ja auch eigentlich das Schöne an unserer Arbeit, dass man da doch auch so Gelegenheiten schaffen konnte, wo man das Gefühl hatte, das ist jetzt schön für Bewohner und Angehörige. Und das ist jetzt in diesem Jahr alles so ein bisschen untergegangen. Alte pflegebedürftige Menschen zu begleiten und für sie so das Leben zu gestalten, dass sie in unserem Hause eine Heimat finden, wenn alles gut geht, oder sich zumindest geborgen und gut versorgt fühlen. Das finde ich schon sehr erfüllend und befriedigend, trotz allem Schweren. Darum hält mich das auch seit 30 Jahren bei der Stange.
Wie erleben Sie denn den Zusammenhalt auch so in Oberkirch insgesamt? Wie fühlen Sie sich denn da eingebunden?
Also die Stadt unterstützt uns eigentlich immer. Dann habe ich zum Beispiel mit unserem Bürgermeister gesprochen und um Unterstützung gebeten für die ganze Testerei, die jetzt auf uns zukommt. Also das ist ja dermaßen umfangreich, dass wir da mit unseren eigenen Ressourcen auch ziemlich bald an Grenzen stoßen, ja, und habe gefragt, ob das Rote Kreuz uns da nicht behilflich sein könnte oder so. Und stößt man sofort auf offene Ohren. Ja, in so einer Situation, da tut jede Unterstützung einfach moralisch gut, ja. Und auch in Oberkirch spürt man so eine innere Stärkung, ja. Das ist eigentlich der Vorteil von einer so kleinen Stadt, wo man sich dann doch mal besser kennt. Das ist dann schon ein schönes Gefühl, ja.
Dr. Christiane Schmalfeld leitet das Altenpflegeheim St. Josef und das Seniorenzentrum St. Barbara in Oberkirch. Herr Pfarrer Fischer, wie begleiten Sie die Menschen, die hier arbeiten? Kommt man da ins Reden, wenn Sie in den Heimen zu Besuch sind?
wenn ich reinkomme, ist meistens Hochbetrieb. Da ist nicht viel Gespräch möglich. Es ist dann eher mal, wenn ich jemanden auf der Straße treffe und er mich anspricht oder sie mich anspricht und wir dann ins Gespräch kommen und sie merken, der Pfarrer hat ja doch Zeit und ist nicht schon wieder im Stress. Das gibt es ja auch bisweilen. Und man dann sozusagen ins Erzählen kommt, auch über den Beruf und über die Belastungen, die da sind. Ja. Da merke ich schon, dass es schon eine emotionale Belastung ist und zum Teil auch eine Überforderung. Wer live vor Ort es erlebt, ändert vielleicht auch seine Einstellung zu Corona insgesamt. Mhm. Viele machen ja diesen Beruf mit hohem Engagement und einfach mit Überzeugung, sonst würde es gar nicht gehen. Aber das ist es trotzdem einfach herausfordernd. Aber es gilt für alle. Es ist eine herausfordernde Zeit und man muss gut für sich auch sorgen in dieser Zeit. Wo brauche ich meine Momente, um wieder Kraft zu haben? Wo kann ich auch mal auftanken, um wieder gut in die Dinge hineingehen zu können, die vor mir liegen?
Was hilft durch diese Krise? Bei vielen ist das die Hoffnung auf einen Impfschutz. Die Impfungen sollen ja jetzt sehr schnell losgehen und das führt auch zu vielen Fragen, gerade an Ärzte, wie die Corona-Pandemie selbst ja auch schon. Unser Reporter Wolfgang Brauer nimmt uns jetzt mit zu einer Hausärztin aus der Gegend hier in eine Corona-Sprechstunde.
Im ehemaligen Pfarrhaus in Friesenheim-Oberweier hat Hausärztin Doris Reinhardt eine Praxiszweigstelle eingerichtet, die sie zusätzlich zu ihren normalen Sprechzeiten betreibt. Hier werden nur Abstriche gemacht und getestet, ob jemand Covid-19 positiv ist.
Gut, dann kann man die Maske bitte runternehmen.
Heute ist eine Erzieherin da, die vorher schon mal getestet wurde.
Es ist zwar unangenehm, aber für die eigene Sicherheit und für die Sicherheit von der anderen nehme ich gerne in Kauf.
Sie ist in ihrer Kita mit einem Kind in Kontakt gekommen, dessen Mutter positiv getestet wurde. Außerdem muss die Erzieherin zum Zahnarzt und der besteht auf einem negativen Covid-19-Test. So wie in Friesenheim-Oberweier bei Lahr gibt es in jedem Landkreis in Baden-Württemberg mehrere Corona-Schwerpunktpraxen, die von der Kassenärztlichen Vereinigung eingerichtet wurde, erklärt Ärztin Doris Reinhardt.
Im Frühjahr mit Beginn der Covid-Pandemie gab es ja zu wenig Schutzausrüstung. Gerade mit der begrenzten Verfügbarkeit von Schutzausrüstung ist es wichtig, dass diese sehr sparsam und effizient eingesetzt wird. Es ist nicht sinnvoll, dass ein Arzt mehrfach die Sprechstunde unterbricht, Infektpatienten sieht, dann wieder zu den normalen Patienten geht.
So sollen die Schwerpunktpraxen auch alle anderen Hausärzte entlasten. Für die Ärzte, die in diesen Corona-Schwerpunktpraxen zusätzlich Dienst tun, bedeutet das mehr Arbeit.
Die aktuelle Situation ist eine stärkere Belastung und die Freizeit schrumpft gegen null. Und ich bin sehr froh, dass unser gesamtes Praxisteam dieses Projekt Corona-Schwerpunktpraxis unterstützt, weil das geht nur als Gemeinschaftsaufgabe.
Nicht nur für die Corona-Schwerpunktpraxen, sondern für alle Hausärzte könnte die Belastung noch steigen. Zwar sind für die Impfungen zunächst die neuen Impfzentren zuständig, die in den vergangenen Wochen überall aufgebaut wurden. Aber die Hausärzte werden schon jetzt mit Fragen zur Impfung bombardiert. Vor allem auch von den Patientengruppen, die nicht sofort geimpft werden sollen, es aber gerne möchten. Hier sieht Ulrich Weigelt, der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, auch die Politik in der Pflicht. Sie müsse die Impfreihenfolge klar kommunizieren und damit die Hausärzte entlasten.
Wir können nicht in Einzelgesprächen mit allen Leuten diskutieren, ob sie jetzt dabei sind oder nicht oder womöglich noch Bescheinigungen ausstellen. Das ist eine Überforderung der Praxen, die sowieso im Winter viel zu tun haben. Und zudem ist es natürlich auch eine Störung des Patient-Arzt-Verhältnisses, weil das sind schon schwierige Dinge. Umso unklarer, unschärfer die Kommunikation ist, umso schwieriger wird natürlich dann die einzelne Besprechung.
Zumal die Hausärzte für diese zusätzliche Impfberatung voraussichtlich kein Geld bekommen werden. Dabei sind sie wichtig.
Wir haben vorgeschlagen, und da stoßen wir bei den Kassen auf taube Ohren, zu sagen, wir müssen eigentlich die Impfberatung, die muss vergütet werden. Aber es gibt Menschen, die vielleicht erstmal Angst haben und sich nicht impfen lassen wollen. Mit denen müssen wir ja auch sprechen. Insofern muss man da noch ein bisschen drüber nachdenken, aber das steht jetzt nicht unbedingt bei uns im Vordergrund.
Die Belastung der Hausärzte wird jedenfalls durch die Impfung nicht zurückgehen. Sie werden auch zusätzlich in den Impfzentren Dienst tun, so wie Doris Reinhardt aus Friesenheim. Auch in 2021 wird sie wegen Corona noch viel Arbeit haben.
Mein persönlicher Zukunftsausblick über die Feiertage ist die, dass ich hoffe, dass wir durch den Lockdown nicht weiter steigende Infektionszahlen haben. Ich selbst habe Dienst an Heiligabend. Ich hoffe, dass wir im April mit einem Impfstoff arbeiten können, den wir in den Praxen einsetzen können.
Pfarrer Markus Fischer und ich sind jetzt zurück am Weg in die Stadt vorbei, am Kindergarten St. Raphael. Und da stehen gerade noch einige Eltern, wo ich kurz fragen konnte, wie es ihnen jetzt mit dem Lockdown geht.
Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Es kommen natürlich auch ein bisschen schlechte Erinnerungen ans Frühjahr hoch.
Im März war es tatsächlich so, den Tag arbeiten, Kinder ins Bett bringen, von 9 bis Mitternacht arbeiten. Das war grenzwertig, ja.
Die macht bestimmt das jetzt auch nicht.
Ich finde es eigentlich auch ganz gut, weil ich bin Lehrer als vom Beruf und ich bin froh, dass wir endlich mal geschützt werden. Ja, ich denke, wichtig ist, sie zu beschäftigen. Aber
was ist ein Gerät?
Das kriege
ich
mal hin.
Ich bin Vater von einer kleinen Tochter. Ich muss mich um sie kümmern, ich kann nicht arbeiten. Die Geschäfte, es hat physische Kosten, psychische Kosten für die Menschen. Ich denke, das ist schon sehr, sehr krass, was man den Menschen da zumutet.
Jobsorgen, Geldsorgen haben für viele Menschen dieses Jahr geprägt, oder?
Das ist ein Thema, weil viele vor allem auch in der Frage stehen, ich habe Kredite aufgenommen, wie geht es jetzt weiter, wenn ich nicht mehr so viel verdiene, Kurzarbeit, oder wenn mein Einkommen nicht mehr gesichert ist oder kaum noch. Das ist ein Thema, weil einfach manche mit einer Gewissheit, dass es schwierig werden wird, aufgrund von Kündigungen ins neue Jahr starten. Und der andere Bereich ist, man weiß eigentlich nicht, wie es weitergeht. Und die Unsicherheit ist genauso belastend.
Jetzt geht's ein Stück hinaus aus dem Zentrum. Eva Lambi-Schmidt stellt uns ein Unternehmen vor, das vor über 100 Jahren hier gegründet wurde, aber so ein bewegtes Jahr wie dieses noch nicht erlebt hat.
Hier stand im ersten Lockdown im März, April die Produktion still. Im Werk des Autozulieferers PWO in Oberkirch. Das Jahr 2020, eine historische Zäsur und eine ganz besondere Herausforderung, so der neue Unternehmenschef Carlo Lazzarini, der inmitten der Corona-Krise im September das Zepter übernommen hat.
Der erste Lockdown, eine ganz neue Situation für uns alle. Ich meine, von einem Tag auf den anderen zu Hause zu bleiben, nicht mehr zu produzieren und das nicht nur in unserem Werk hier in Oberkirch, sondern weltweit. Ich meine, weltweit waren unsere Werke ja mehr oder weniger geschlossen, werden auch zu leicht unterschiedlichen Zeiten. Das heißt, das erste Quartal war ein schwieriges Quartal für uns.
Tiefrote Zahlen hatte das Unternehmen geschrieben, wie so viele andere auch. Mittlerweile sieht es zum Ende des Jahres aber gar nicht mehr so schlecht aus.
Es ist uns gelungen, in dem Jahr unsere Verschuldung abzubauen um weitere 20 Millionen, also zum Standpunkt Ende des dritten Quartals. Die Kurzarbeit hat uns natürlich viel geholfen. Der Auftragseingang war okay in Anbetracht der Situation und wir haben im Moment auch viele Anfragen.
Die Autoindustrie ist trotz des zweiten Lockdowns aktuell im Aufschwung, getrieben von der wirtschaftlichen Erholung in China. Davon profitieren auch die Zulieferer wie PWO. Corona ist aber trotzdem noch allgegenwärtig. Homeoffice, Pandemieplan, Kontaktverfolgung, das gehört zum Unternehmensalltag.
Ich glaube, die Corona-Krise hat gezeigt, dass vieles, was man vorher für selbstverständlich hielt, auch anders geht. Ich meine, viele Unternehmen, die ich kenne, waren vorher dem Thema Homeoffice eher kritisch gegenübergestellt. Und jetzt mittlerweile sehen viele Unternehmen, unter anderem auch wir, dass Homeoffice eigentlich ein gutes Konzept sein kann und dass man das gegebenenfalls teilweise auch ausbauen kann.
Für die Mitarbeiter war nicht nur Corona eine Umstellung, sondern auch tarifliche Unsicherheiten und Stellenabbau prägten das Jahr. 200 Stellen wurden abgebaut und letztendlich, wie man es nennt, sozialverträgliche Lösungen gefunden, mit Mitarbeitern häufig kurz vor Renteneintritt, die freiwillig das Unternehmen verlassen. Für die betroffenen Mitarbeiter keine leichte Situation, weiß Ahmed Karademir, Geschäftsführer von der IG Metall in Offenburg.
Letztendlich geht es um die Lebenspläne von einzelnen Menschen und auch den Familienangehörigen, die im Hintergrund sind.
Bis zur Lösung sei es ein schwieriger Prozess gewesen. Just jetzt zum Ende des Jahres herrscht Klarheit, sagt Herbert König, Vorsitzender des Betriebsrats.
Ist auch klar von unserem Vorstand kommuniziert worden diese Woche, dass eben jetzt das Ziel erreicht worden ist, ohne dass eben betriebsbedingt kündigt werden muss. Und da merkt man schon, ja, gewisse Befreitheit.
Die Mitarbeiter hoffen jetzt trotz des zweiten Corona-Lockdowns, dass die Auftragslage stabil bleibt und es dadurch Planungssicherheit gibt. Unternehmenschef Carlo Lazzarini gibt Entwarnung und rechnet global mit einem leichten Wachstum. Für Lazzarini ist die Zukunftsvision klar. Ganz unabhängig von Corona geht die Autoindustrie in die E-Mobilität über. Und PWO ist mit seinen Produkten wie zum Beispiel Untergerüsten für Autositze oder Aufhängungen fürs Lenkrad mittendrin.
Das alles in Leichtbauweise, was ja auch wichtig ist für batteriegetriebene Fahrzeuge, dass sie nicht zu schwer sind. Und das alles in einem Material, Metall, was 100% recycelbar ist und vielleicht nicht die Probleme bringt wie andere Materialien, wie zum Beispiel Kunststoff. Also ich glaube, rein strategisch sind wir da gut aufgestellt und werden den Trend der Automobilindustrie gut mitgestalten können.
Optimismus bei PWO nach einem schwierigen Jahr für die Firma und ihre 1500 Mitarbeiter am Stammsitz.
Ja, Pfarrer Markus Fischer und ich sind jetzt am Rückweg in die Stadt und Nadine Klaassen, die ist Wirtschaftsförderin der Stadt Oberkirch, sitzt auch mitten in der Fußgängerzone und zwischen all ihren Abstimmungen und Beratungen, die diese Woche bei ihr natürlich das Telefon heiß laufen haben lassen, konnten wir kurz sprechen. Wie geht's den Leuten, die bei Ihnen anrufen? Sind Sie da auch manchmal so ein bisschen Seelsorgerin?
Fast immer sogar, ja. Das muss man schon sagen. Also das sind reine Existenzängste. Das muss man sich wirklich vor Augen führen. Gerade bei den kleineren Firmen, bei den Geschäften, den kleinen Cafés und Gastronomen, denen der Umsatz da zu einem großen Teil weggebrochen ist, die machen sich schlichtweg Sorgen um ihre Existenz. Die brauchen auch einfach mal jemanden, der ihnen zuhört und der dann daraus vielleicht filtern kann, wie kann ich helfen. Alles, was ich tun kann, versuche ich zu machen, um den Firmen zu helfen, nicht nur die Finanzhilfen betreffend. Und da ist man schon auch Seelsorger und das ist auch ein Stück weit dann unser Job, da auch mal Seelsorger zu sein und ein bisschen zu beruhigen, sofern das geht. Aber es ist schwierig, ne? Die Existenzsorgen, die können wir nicht nehmen, weil die Situation einfach immer noch unheimlich schwer ist.
Jetzt gibt es ja auch von Seiten des Bundes, aber auch von Seiten des Landes Baden-Württemberg die unterschiedlichsten Wirtschaftshilfen, Angebote. Können Sie da auch vermitteln, helfen, beraten dazu?
Da können wir auf jeden Fall vermitteln und beraten und das haben wir auch gemacht. Je nach individuellen Fragen der Unternehmen auch bis dahin ausgeführt, dass ich hier auch gemeinsam Anträge ausgefüllt habe. Das geht bei den aktuellen Hilfen nicht, weil wir da den Steuerberater brauchen. Insofern ist jetzt für uns der wichtigste Punkt, dass wir den Firmen sehr schnell Informationen zur Verfügung stellen können. Wer ist antragsberechtigt? Wo kann ich mich hinwenden? Wie kann ich mit meinem Steuerberater sprechen? Also um es möglichst leicht zu machen, diesen Antrag zu stellen und da auch schnell eine finanzielle Hilfe zu kriegen.
Sie sitzen ja auch in der Fußgängerzone, wenn Sie da zum Fenster rausschauen. Wie sieht es da gerade aus?
Da blutet mir das Herz, das kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Also das ist dramatisch, das Jahr, wenn ich da zurückblicke, da bin ich teilweise durch diese Stadt gegangen und jetzt ist es auch so und ich... Das tut mir wirklich in der Seele weh, wenn man sich das anschauen muss. Die Geschäfte alle geschlossen, keine Menschen unterwegs. Das, was sonst unser Hauptaugenmerk ist, dass wir Frequenz in eine Innenstadt bringen mit allem, was wir so an Aktionen fahren, ist das jetzt natürlich unheimlich schwer, da komplett umzuzwitschen und genau das Gegenteil kommunizieren zu müssen und auch mit ansehen zu müssen. Man kann natürlich die Regelungen nicht abändern, aber man kann versuchen, das, was möglich ist, so schnell und so einfach wie möglich umzusetzen. Und das ist ein Riesenpfund, dass wir hier da einen wahnsinnig hohen Zusammenhalt haben.
Nadine Klaassen, Wirtschaftsförderin der Stadt Oberkirch. Pfarrer Markus Fischer und ich sind jetzt zurück am Pfarrbüro. Wir stehen jetzt dahinter am Spielplatz, der eingerahmt ist von der Grundschule und der Sozialstation St. Elisabeth und dem Kindergarten. Ja, und hier wollen wir uns noch einen Moment unterhalten. Herr Pfarrer Fischer, was sind denn für Sie gute Momente aus dieser Corona-Krise, gute Entwicklungen, von denen Sie hoffen, dass sie sich bewahren lassen?
Also ich hoffe, dass bewahrt bleibt, dass man rücksichtsvoller miteinander umgeht. Das ist ja eines Nebenprodukt der Abstandspflicht. Und ich hoffe, dass die Kreativität, die jetzt freigesetzt ist in verschiedenen Momenten, ich hoffe, dass man sich diese Kreativität bewahrt als positive Energie und positive Kraft, das tut uns als Kirche auch gut. Dann hoffen wir, dass wir das auch bewahren und nicht, sobald es wieder möglich ist, wieder in die alten Gleise kommen. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Liebgewonnene, auch schlechte Gewohnheiten kommen sofort wieder durch, sobald es möglich ist. Mal sehen. Aber ich glaube, wir sind in einer Dynamik. Für mich gibt es also A, kein Nach-Corona. Es wird irgendwie Zeit geben, wo es wieder einfacher wird, aber es gibt nicht nach Corona wie vor Corona und es gibt auch kein Zurück, weder innerhalb der Kirche noch innerhalb der Gesellschaft. Und ich hoffe, dass wir nicht nur negativ zurückblicken im Sinne auf eine schwere Zeit, sondern das, was positiv in dieser Zeit gewachsen ist, das dürfen wir uns als Gesellschaft auch bewahren und als Kirche auch.
Sagt Pfarrer Markus Fischer aus Oberkirch. Was entwickelt sich aus dieser Krise? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Zukunftsforscherin Professor Marion Weißenberger-Eibel aus Karlsruhe. Welche Entwicklung aus dieser Krise sollte Ihrer Ansicht nach fortgesetzt werden?
Also aus meiner Sicht haben wir da eine ganze Menge sozusagen auch gelernt aus dieser aktuellen Zeit. Und die Corona-Pandemie hat einerseits schamlos Defizite aufgedeckt und uns alle hart getroffen. Aber ich sehe durchaus, dass vor allem der Zusammenhalt, das Kreative, dass das in den Vordergrund rückt. Man reflektiert gerade auch in Bezug auf Reisen oder Konsum sehr viel deutlicher. Und ich sehe deutlich, dass die Krise eine Chance zum Systemwandel ist. Wir haben gelernt, mit Ad-hoc-Situationen, und das ist das Positive, was ich sehe, mit Ad-hoc-Situationen auch umzugehen. Wir sind ein Stück weit natürlich ins kalte Wasser geworfen worden. Aber jetzt ist sozusagen digitale Prozesse, Homeoffice, virtuelle Meetings und Events bis hin zum digitalen Lehren und Lernen tatsächlich Teil unserer neuen Realität. Und das stimmt mich wirklich sehr, sehr positiv, dass da so eine Aufbruchsstimmung herrscht, die vor Corona nicht denkbar war. Und das sehe ich gleichzeitig bei dem Thema Nachhaltigkeit.
Sie haben jetzt vorhin auch von Systemwandel gesprochen. Das ist ein großes Wort. Wie würden Sie, wenn Sie jetzt mal in die Zukunft schauen, wie sehen Sie unser Land in ein paar Monaten, wenn das Schlimmste dieser Krise rum ist? Was hat sich dann verändert?
Also ich denke, es hat sich verändert. Zum einen der Umgang mit der Technologie, das reflektierte Verhalten in Bezug auf, wie wir miteinander umgehen. Die Sensibilität für Situationen, die schonungslos aufgedeckt wurden mit Corona. Auch die Frage, wie gehe ich mit beispielsweise Lieferanten um? Wie organisiere ich die Lieferkette entsprechend? Das Thema der nachhaltigen Entwicklung sozusagen sehr viel bewusster auf der Tagesordnung zu stehen haben und gleichzeitig sich darüber in Deutschland klarzumachen, dass wir Innovation als ganz zentralen Stellhebel brauchen, um die Zukunft zu gestalten. Weil es jetzt auch darauf ankommt, sich darüber klar zu werden, was muss ich tun, wenn es weitere Krisen, Ad-hoc-Situationen gibt, bin ich da gerüstet? Und da, glaube ich, ist es in der Wirtschaft ein deutliches Signal, dass genau dieses Umgehen mit Schocks und Störungen letztendlich ein Mehrgewinn gesehen wird und tatsächlich erlebt wird.
Jetzt gibt es ja durchaus auch Beobachter, die so eine Art neue goldene 20er Jahre erwarten, so eine Art rauschhaftes Zurück zum früheren Konsum, zum Reisen, Menschen, die schon Fernreisen buchen für nächsten Sommer und so weiter und so fort. Was würden Sie dem entgegenhalten?
Also ich denke, so, man spricht ja oft von Nachholeffekte. Die sind sicherlich wünschenswert. Und wenn wir nach China schauen, zeichnen sie sich ja auch bereits ab. Also weil das Land einfach Corona früher überwunden hat. Darauf hofft nun vor allem die deutsche Automobilindustrie und viele Branchen, insbesondere auch aus dem Dienstleistungssegment, sind Nachholeffekte aber nicht absehbar. Also denken Sie an Beschäftigte in Tourismus und Gastronomie, um nur einige Beispiele zu nennen. Für diese Menschen und Betriebe müssen wir gemeinsam nach fairen, solidarischen Unterstützungsmöglichkeiten suchen. Und die erste Reaktion während einer Krise ist meist, wie können wir den Status quo vor der Krise wiederherstellen? Wir klammern uns an Bekanntes, möchten dorthin zurück. Das ist menschlich nachvollziehbar, also durchaus, wie gesagt, zu verstehen. Und schließlich ging es ja vielen Menschen in Deutschland 2019 insgesamt nicht schlecht. Jedoch möchte ich an der Stelle ein bisschen differenzieren, denn Nachholeffekte setzen kein Zurück auf die Zeit vorher voraus. Und wir sollten, egal wie abgedroschen die Phrase jetzt klingen mag, die Krise tatsächlich als Chance sehen. Eine Chance, um die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und Wirtschaft zu reflektieren. Und ich bin eher dafür, das Gute aus der aktuellen Situation mitzunehmen. Ich bin sehr optimistisch, dass uns das auch gelingen wird, weil wir sehr viel reflektierter damit umgehen und das Neue mitzunehmen und das in den Vordergrund zu rücken, halte ich viel ja zukunftssicherer als beispielsweise ein Status quo einfach zurück in das Vorher.
Sagt Marion Weißenberger-Eibel, Leiterin des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe und Professorin für Innovations- und Technologiemanagement am Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Am Spielplatz hier hinter dem Pfarrbüro in Oberkirch ist es still geworden. In der Grundschule, im Kindergarten ist kein Licht mehr, im Pfarrbüro natürlich schon, wo Pfarrer Fischer jetzt gleich noch einige Besprechungen hat, wie die Weihnachtsfeiern ablaufen werden. Herr Pfarrer Fischer, was geben Sie den Menschen für Weihnachten, für das nächste Jahr mit? Was macht Hoffnung? Was kann uns durch diese schwierige Zeit tragen?
Wir müssen jetzt schauen, dass wir gemeinsam da durchgehen und durchkommen und vielleicht auch gestärkt nochmal herausgehen aus der Krise. Vielleicht schaffen wir es, dieses aufeinander Rücksicht nehmen, auch über die Krisenzeit hinaus uns zu bewahren. Das wäre schön. Und auch die Frage, was muss denn wirklich sein? Was gehört unbedingt dazu, weil es mich ausmacht, mich prägt oder weil das für mich auch wesentlich und existenziell ist, und was ist es nicht? Das merkt man jetzt vielleicht auch bei den Weihnachtsgeschenken. Die Frage ist, brauche ich es jetzt oder brauche ich es jetzt nicht? So eine Krise stellt auch mal das, was wir immer so tun, weil es eben bei uns Intus ist oder weil es Tradition ist, in Frage. Und trotzdem wünsche ich mir und hoffe, dass wir es schaffen, im neuen Jahr in eine gewisse Normalität zu kommen, auch durch einen hoffentlich verfügbaren Impfstoff. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, so dieses Bedürfnis nach Nähe und sozialen Kontakten wieder ein Stück weit zu normalisieren. Und ich hoffe, dass wir da im neuen Jahr auf einen guten Weg kommen.
Das war SWR 2 Geldmarkt Meinung mit einem Blick auf das Jahr mit Corona in Oberkirch mit Pfarrer Markus Fischer und Katharina Fortenbacher-Jahn.